Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören die 8 Uhr Ausgabe von heute Morgen und das sind unsere Themen. Steuerstreit in allen Facetten. Die EU beanstandet die Schweizer Abkommen mit Großbritannien und Deutschland. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf reagiert erstaunt. Im Streit mit den USA hingegen geht es vorwärts. Das Parlament lässt die sogenannten Gruppenanfragen zu und hofft jetzt auf eine Gesamtlösung. Dann Charles Vögele in Schieflage. Trotz Anstrengungen im Marketing präsentiert die Bekleidungsfirma enttäuschende Zahlen. Im Studio ist Brigitte Kramer. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Zunächst nun zu den Nachrichten mit Markus Amrain.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf zeigt sich überrascht, dass die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien geändert werden sollen. Gestern hatte EU-Steuerkommissar Algirdas Schemeta erklärt, die Bestimmungen über die Abgeltungssteuer würden sich mit den Zinsbesteuerungsabkommen der EU überschneiden. Gegenüber Schweizer Radio DRS sagte Wittmer-Schlumpf, die EU-Kommission habe bisher immer erklärt, solche Abkommen seien in der Kompetenz der einzelnen Staaten. Das Parlament sagt Ja zum überarbeiteten Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Es stimmt damit einer weiteren Lockerung des Bankgeheimnisses zu. Mit dem Abkommen werden auch Gruppenanfragen zugelassen. Beim Verdacht auf Steuerhinterziehung müssen US-Bürger mit Schweizer Konten nicht mehr einzeln identifiziert werden. Es genügt, wenn ein gemeinsames Verhaltensmuster möglicher Steuersünder vorliegt. Die Löhne und Entschädigungen für die Parlamentsmitglieder sollen nicht der Teuerung angepasst werden. Und auch bei den Vorsorgebeiträgen gibt es keine Anpassungen. Das hat der Nationalrat entschieden mit 78 gegen 74 Stimmen. Der Ständerat hatte die Vorlage im Dezember klar gutgeheißen. Nun muss sich wieder die kleine Kammer mit dem Vorhaben befassen, das den Parlamentsbetrieb jährlich um etwa 2 Millionen Franken verteuern würde. Die Bekleidungsfirma Charles Vögele musste im letzten Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Einbußen hinnehmen. Der Umsatz sank um 15%. Nach einem Gewinn im Vorjahr gab es 2011 einen Verlust von 119 Millionen Franken. Der größte Baukonzern der Schweiz Implenia hat im letzten Jahr sein Jahresergebnis erneut steigern können. Der Umsatz stieg um mehr als 5,5%, der Gewinn um 17% auf mehr als 61 Millionen Franken. Die Auftragsbücher von Implenia seien voll und es werde auch für das laufende Jahr ein positives Ergebnis erwartet. Der israelische Premierminister Netanyahu zweifelt, dass im Streit um das iranische Atomprogramm noch eine friedliche Lösung möglich ist. Bisher hätten weder Diplomatie noch Sanktionen Wirkung gezeigt, sagte Netanyahu anlässlich seines Besuches in Washington. Niemand könne es sich leisten, noch lange zuzuwarten, sagte Netanyahu mit Blick auf mögliche militärische Schritte gegen Iran weiter. Er betonte zudem, dass sich Israel stets das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalte. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.963 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.638 Punkten, minus 0,6%. Der Dollar wird zu 91,41 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2060 Franken bzw. zu 1,3195 Dollar. Das Wetter. Heute im Norden teils sonnig, teils bewölkt, im Süden nur zögernd freundlicher. Im Norden um 6 und im Süden etwa 10 Grad.
Sie hören heute Morgen 8:04. Da reibt man sich in der Schweiz die Augen. EU-Steuerkommissar Schemeta verlangt, dass Deutschland und Großbritannien ihre Steuerabkommen mit der Schweiz neu verhandeln. Die Abkommen über die Abgeltungssteuer müssten geändert werden, weil sie nicht mit EU-Recht vereinbar seien, so Algirdas Schemeta gestern in Brüssel.
They have to be changed, and that is what Germany and United Kingdom are ready to do.
Großbritannien und Deutschland seien zu Änderungen auch bereit. Heißt das, die Abkommen für frisches deutsches oder britisches Steuergeld sind damit gefährdet? Ganz und gar nicht, sagt die Schweizer Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Abgeltungssteuer, die die Schweiz mit Deutschland und England in bilateralen Abkommen vereinbart hat, ist EU-Kommissar Schemeta ein Dorn im Auge. Solche Abkommen, die in einem Teil mit EU-Recht kollidierten, dürften nicht unterzeichnet oder ratifiziert werden, hält der europäische Steuerkommissar in einem Brief an die EU-Ratspräsidentschaft fest. Diese Warnung erstaunt die Schweizer Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Ich weiß nicht genau, was der Ursprung oder die Ursache dieses Schreibens von Herrn Semeta ist. Es ist nicht an uns gerichtet. Ich weiß nur, dass die EU-Kommission klar gesagt hat, an sich ist das ja Kompetenz der einzelnen Staaten.
Neue Gründe für diesen verbalen Angriff auf die Steuerabkommen gäbe es nicht, so Widmer-Schlumpf.
Die Diskussion ist nach wie vor die, wo überschneidet sich die Abgeltungssteuer mit der Zinsbesteuerung. Das kann ja im Bereich Abgeltungssteuer nur in einem ganz kleinen Teil sein, wo es nämlich um die Zinsbesteuerung geht. Und da haben wir schon seit einigen Wochen eine Lösung vorgeschlagen, die nichts an den Eckwerten ändert. Ich weiß eigentlich nicht, was jetzt noch Neues dazugekommen wäre.
Dass Deutschland oder Großbritannien die ausgehandelten Steuerabkommen grundsätzlich ändern müssten oder ändern werden, so wie es der EU-Steuerkommissar angedeutet hatte, davon will Finanzministerin Widmer-Schlumpf nichts wissen, im Gegenteil.
Frau Merkel hat ja ausdrücklich gesagt, bereits vor einem Monat, dass sie diese Abgeltungssteuer, dieses Abkommen abschließen möchte. Hat im Übrigen die ganze Bundesregierung letztes Jahr schon gesagt. Und die Engländer, die haben uns letzte Woche signalisiert, dass sie bereit wären, das in Kraft zu setzen. Also von daher bin ich etwas überrascht jetzt über die Fragestellung.
Wie genau die gefundene Lösung aussieht, dies wollte die Finanzministerin nicht verraten.
Ja, näher gerückt ist eine Lösung im Steuerstreit mit den USA. Nach dem Ständerat ist auch der Nationalrat mit Gruppenanfragen aus den USA einverstanden. Allerdings, der Bundesrat will das ergänzte Doppelbesteuerungsabkommen erst dann in Kraft setzen, wenn eine Globallösung für Schweizer Banken vereinbart ist. Ein Thema, das in der Nationalratsdebatte zentral war. Die SVP hätte eine entsprechende Vereinbarung gar gesetzlich festhalten wollen. SVP-Nationalrat Kaspar Bader:
Wenn wir schon diesen Kniefall machen mit diesen Gruppenanfragen, dann wenigstens nur gegen diese Gesamtlösung.
Der Nationalrat lehnte es aber ab, die Forderung im Gesetz festzuschreiben. Die anderen Parteien unterstützten das SVP-Anliegen mehrheitlich nicht. FDP-Präsident Fulvio Belli:
Wenn der Bundesrat es uns sagt, er wird die Paraffierung des Doppelbesteuerungsabkommens nur zustimmen, wenn die globale Lösung da ist, wir glauben am Bundesrat.
Letztlich sagte der Nationalrat mit 110 zu 56 Stimmen Ja zu Gruppenanfragen. Damit sind nun die USA am Ball. Barbara Büttner hat Martin Naville, den Geschäftsleiter der Handelskammer Schweiz USA, gefragt, wie es nun in den USA weitergehe.
In Amerika muss der Senat diesem Abkommen noch zustimmen. Bis jetzt war das nicht der Fall, weil einer der Senatoren, der Rand Paul, Libertarian und Sohn des Präsidentschaftskandidaten, sich gegen alle internationalen Verträge querstellt. Zweitens aber, das Finanzamt hat da nicht sehr stark Druck ausgeübt auf den Senat. Jetzt, wo es in der Schweiz geregelt ist, wird sicher in Amerika da Bewegung reinkommen und dieses Doppelbesteuerungsabkommen ratifiziert werden.
Und wie sieht es denn aus mit den Verhandlungen zu einer Globallösung, die Schweiz ja fordert? Diese Gespräche waren zuletzt ja ins Stocken geraten.
Ich glaube, mit dem Entscheid, diese sogenannte Gruppenanfrage zuzulassen in der Schweiz, ist eigentlich eine ganz wichtige Hürde für diese Verhandlung, ist gefallen. Nach wie vor ist aber die Verhandlung eine sehr komplexe und wir hoffen doch, dass irgendwann mal dieses Jahr da eine Globallösung erzielt wird mit Amerika. Es ist ganz wichtig für die weiteren Fortschritte in der Beziehung.
Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass die USA gar nicht an einer Globallösung interessiert seien. Die USA wollten lieber weiter einzelne Schweizer Banken anklagen, denn das bringe mehr Geld und schrecke potenzielle Steuersünder erst recht ab.
Wissen Sie, wir gucken alle in die Kristallkugel und für alle, die Ja sagen, gibt es die, die Nein sagen. Wenn man das aber etwas analytisch anschaut, ist auch für Amerika das Interesse sehr groß, eine globale Lösung zu bekommen, weil das Wirtschaftsverhältnis zwischen den zwei Ländern ist sehr, sehr bedeutend. Die Schweiz ist ein sehr großer Investor. Die Schweiz ist auch ein sehr großes Land für Export aus Amerika. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren werden. Es kommt natürlich aber auch darauf an, dass diese Globallösung auch politisch verkaufbar ist im amerikanischen Parlament. Es gibt also da keine Geschenke, aber sicher ein Interesse an einer Lösung.
Keine Geschenke, sagen Sie. Wie müsste denn so eine Globallösung dann aussehen?
Das hat sicher drei Teile. Das eine ist, die Banken, die wirklich gegen amerikanisches Recht verstoßen haben, werden bestimmte Bußen bezahlen müssen. Zweitens werden eine Anzahl von Namen von amerikanischen Steuerhinterziehern und Steuerbetrügern eben fließen müssen. Und das Dritte, für eine Globallösung wird irgendeine Art Abgeltungssteuer, eine Abgeltungszahlung erfolgen müssen. Um was für Beträge es sich da handelt, ist doch noch sehr offen und vielleicht wissen es die Verhandler schon besser. Durch die Beobachter ist es sehr schwierig, das einzuschätzen.
Sagt Martin Navil, Geschäftsleiter der Handelskammer Schweiz-USA. Sie hören heute Morgen um 8:11. Was ist zu tun, damit Iran keine Atombomben bauen kann? In dieser Frage ringen die USA und Israel um eine gemeinsame Lösung. Während die USA nach wie vor auf Diplomatie und Sanktionen setzen, machen die Israelis Druck. Sie sind eher bereit, das iranische Atomprogramm notfalls auch mit einem Militärschlag zu stoppen. Auch nach dem Treffen zwischen US-Präsident Obama und Israels Premier Netanyahu gestern im Weißen Haus scheinen die Differenzen nicht ausgeräumt. Aus Washington, Bert Soltermann.
Benjamin Netanyahu ließ sich bei seinem Auftritt vor der amerikanischen Pro-Israel-Lobby in Washington nicht in die Karten blicken.
Well, I'm not going to talk to you about what Israel will do or will not do. I never talk about that.
Er sage nicht, was Israel tue oder nicht tue, das würde er nie tun. Auch nicht, ob und wann Israel gegen Iran und dessen Atomprogramm einen Militärschlag plane. In der Rede machte er aber eine Sache deutlich. Ewig nur zusehen, wie Iran sich eine Atombombe bastle, das sei für Israel keine Option.
None of us can afford to wait much longer.
Niemand, weder Israel noch sonst ein Land, könne es sich leisten, noch viel länger zuzuwarten. Zur Not will Israel offenbar auch im Alleingang eine iranische Atombombe zu verhindern versuchen. Netanyahu sagte, er schätze das Bündnis mit den USA sehr, um dann anzufügen:
But when it comes to Israel's survival, we must always remain the masters of our fate.
Wenn es um Israels Überleben gehe, müsse Israel stets sein Schicksal in der eigenen Hand behalten. Solche Aussagen machen deutlich, Netanyahu hält auch nach seinem Treffen mit Präsident Barack Obama früher am Tag an seiner bisherigen Iran-Politik fest. Und Obama seinerseits hofft weiterhin, dass Israel sich der US-Strategie anpasst und bis auf Weiteres die Diplomatie und die Sanktionen wirken lässt. Er will eine teure Panne wie im 2003 vermeiden, als man im Irak Atomwaffen vermutet hatte, fälschlicherweise. Gleichzeitig will Obama aber auch verhindern, dass die Beziehungen zwischen Israel und den USA Schaden nehmen. Er betonte gestern und auch am Sonntag das gute Einvernehmen der beiden Staaten. Bei einem Auftritt, ebenfalls vor der Israel-Lobby, sagte Obama, wenn es darauf ankomme, dann stehe er immer hinter Israel.
When the chips are down, I have Israel's back.
Viele gute Worte in einer an sich guten Beziehung, die durch die Iran-Krise zeigen muss, wie belastbar sie tatsächlich ist.
Ja, da haben auch alle Anstrengungen im Marketing nichts gefruchtet. Charles Vögele blickt einmal mehr auf ein schwieriges Jahr zurück. 2011 musste die Modekette einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn in Kauf nehmen. Philipp Meyer.
Fast jeder kennt den Namen, doch immer weniger kaufen dort ein. Die großflächige Werbung mit den beiden Cruz-Schwestern, zwei attraktiven spanischen Schauspielerinnen, hat nicht geholfen. Auch die Lancierung von drei frischen neuen Eigenmarken brachte Charles Vögele nichts. Die jüngere Kundschaft machte offensichtlich einen Bogen um den traditionellen Kleiderladen. Das hatte im letzten Jahr einmal mehr Folgen für die Geschäftszahlen. Außerdem machten der starke Franken und Probleme mit der Warenbeschaffung dem Unternehmen offenbar das Leben schwer. Beim Umsatz verzeichnete Charles Vögele einen Einbruch von 15%. Und nach einem Gewinn im Vorjahr resultierte 2011 ein Verlust von 119 Millionen Franken. Da die neuerlichen Probleme bereits im Sommer sichtbar waren, setzte die Firma im Herbst zu einer Korrektur an. Die Cruz-Schwestern und die Eigenmarken wurden fallen gelassen. Der CEO wurde im September ersetzt. Der neue Chef versucht nun der angestaubten Marke neuen Glanz zu verleihen. Gleichzeitig kauft sich die Migros immer stärker in die Firma ein. Seit Anfang Jahr besitzt sie etwas mehr als einen Viertel der Charles Vögele Aktien. Die Migros-Verantwortlichen dementieren allerdings, den Kleiderhändler übernehmen zu wollen.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Andreas Lüthi ist für die Inhalte verantwortlich. Am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.